Universität Hamburg.
Sie sehen hier auf der Folie noch die Frau Bremer mit als Referentin stehen. Ich darf die Frau Bremer oder muss die Frau Bremer entschuldigen. Sie hat mich heute Vormittag informiert, dass sie zu einer wichtigen Sitzung an der Universität in Frankfurt muss. Und da geht es um viel Geld. Deshalb stehe ich alleine hier. Ich will den Vortrag beginnen mit mal einem Widerspruch zu dem, was Sie, Herr Wannemacher, eben gesagt haben. Wir haben keine Kultur an den Hochschulen, Content-Sharing zu machen. Wenn ich mir meinen Chef, Herrn Professor Steinmetz, angucke, der macht Content-Sharing. Wenn einer seiner Absolventen einen Ruf an eine andere Professur hat, ja, was machen die? Die nehmen die Vorlesungsunterlagen mit und nutzen die. Wenn die weiterentwickeln, spielen die zu ihm zurück und er nimmt die Vorteile daraus. Wenn er eine tolle Animation zu irgendeinem Internetprotokoll hat, dann tauscht er die mit seinen Fachkollegen auch durchaus aus und die nutzen die auch in den Lehrveranstaltungen. Aber es ist nicht so, wie wir Informatiker uns das oftmals vorstellen. Da gibt es kein Repository und da gibt es eine ganze Menge andere Voraussetzungen, dass dieses Content-Sharing, wie ich es geschildert habe, funktioniert. Grundsätzlich gebe ich Ihnen natürlich recht. Ich habe auch lange daran gearbeitet und arbeite immer noch daran. Wir in Hessen, und ich bin froh, dass ich das hier vorstellen darf, sehen Content-Sharing als ein Punkt am Ende einer langen Kette und im Fokus steht bei uns der Erfahrungsaustausch. Und darauf will ich eingehen. Wir haben im Rahmen eines Projektes ein Kompetenznetz E-Learning Hessen aufgebaut und das basiert auf drei Säulen, die ich Ihnen kurz im Folgenden vorstellen möchte. Zunächst einmal ist es ganz, ganz wichtig, dass ich einen Erfahrungsaustausch unter denjenigen habe, die Beratungsdienstleistungen machen, also in den Kompetenzzentren, in den Servicezentren sitzen, dass die sich austauschen, weil die stehen alle vor den gleichen Herausforderungen. Das haben wir etabliert schon im Jahr 2002, und haben einen Roundtable mit allen hessischen Universitäten und seit 2005 auch den Fachhochschulen. Das ist in Hessen zum Glück überschaubar. Es sind 5 Universitäten, es sind 5 staatliche Fachhochschulen plus die Musik- und Kunsthochschule. Und das Ministerium ist auch immer mit dabei. Und wir können dort ganz offen uns austauschen über unsere Erfahrungen und können auch in diesem Kreis mit dem Ministerium diskutieren, wie sieht denn die Förderung weitergehend aus, wo liegt das Ministerium Schwerpunkte und können insbesondere gemeinsame Aktivitäten starten und voneinander lernen. Dieser Erfahrungsaustausch darf nicht beschränkt bleiben auf die, ich sag mal, Leiter der Zentren, die Leiter der Serviceeinrichtungen, weil die sind oftmals doch sehr, sehr stark in Managementaufgaben eingebunden, sondern es müssen letztendlich die Mitarbeiter vor Ort sein, die die Herausforderungen lösen, die sich um unsere Lernplattformen kümmern, die die didaktische Beratung machen, die in Qualifizierung, Weiterbildungs- und Trainings aktiv sind. Und deshalb haben wir sehr frühzeitig auch gesagt, okay, wir brauchen aus diesem Kreis raus Arbeitsgruppen, die dann für einen gewissen Zeitraum, sie haben eine aktuelle Herausforderung, sich damit beschäftigen, wirklich die einzelnen Player aus Gießen, aus Frankfurt, aus Darmstadt zusammenbringen. Und dann gibt es eine Arbeitsgruppe zu E-Klausuren, zu Authoring, die ist inzwischen eingestellt, weil das ist im Prinzip etabliert. Da gibt es nicht mehr die Herausforderungen, die Fragestellungen, die man wirklich breiter diskutieren muss. Und diese Gruppen definieren letztendlich auch ihre Arbeitsweise selbst, ob sie das in Präsenz machen, im Anfang sehr stark in Präsenz. Irgendwann kennt man sich dann so, hat ein Vertrauensverhältnis aufgebaut, dass man das Ganze dann online machen kann und vielleicht auch nur über ein Wiki dokumentieren kann. Unsere Aufgabe als HTTC ist ein Stück weit, diesen Prozess zu begleiten, dass, wenn so eine Arbeitsgruppe etabliert ist, sie auch weitergeführt wird, beziehungsweise im Gegenzug, wenn sie ihre Arbeit getan ist, auch wieder eingestellt wird. Diese linke Säule, Erfahrungsaustausch, bezog sich also rein auf die Kompetenzzentren, die Multiplikatoren an den Hochschulen. Aber unsere Lehrenden sind natürlich wesentlich wichtiger und die müssen wir auch zusammenbringen. Und nicht nur rein über eine virtuelle Plattform, sondern tatsächlich vor Ort zusammenbringen. Wir haben angefangen mit landesweiten Symposien, ein, zwei Tage, in denen es viele Vorträge gab, eine Ausstellung gab von Projekten und so weiter und so fort. Das war gut, um einen Überblick zu kriegen, aber dient nur zum Teil auch wirklich dem intensiven Zusammenarbeiten, dem intensiven Austausch. Und was wir gemacht haben, sind seit 2008 ganz intensiv, wir haben das 2005 erstmals erprobt, unsere sogenannten Fachforen, in denen letztendlich die E-Learning-Aktiven und diejenigen, die interessiert sind, zusammenkommen. Die Aktiven stellen ihre Erfahrungen vor und es gibt diese Fachforen in drei Formen. Das eine sind fächerspezifische, also die Naturwissenschaftler treffen sich und stellen gute Beispiele vor oder auch schlechte Beispiele, schlechte Erfahrungen vor, diskutieren darüber. Es gibt Fachforen, die eher methodisch orientiert sind und solche, die eher rund um Systeme, Werkzeuge beziehungsweise auch Methoden angebunden sind, also zum Beispiel ein Fachforum zu E-Klausuren, ein Fachforum zum Einsatz von Wikis. Wichtiger Aspekt dabei auch ist, wir laden dazu nicht immer nach Darmstadt ein, sondern diese Fachforen finden an den einzelnen Hochschulen statt, an den Standorten statt und dienen letztendlich zum einen auch so ein bisschen oftmals als E-Learning-Tag der jeweiligen Hochschule, aber es kommen sowohl von Referenten als auch Teilnehmerseite eben auch wirklich immer viele aus den anderen Hochschulen dazu. Und das ist ein ganz wichtiger Schritt, um Kontakte zu etablieren und auf der Basis dann weitere Dinge, Kooperationen anzuregen, bis hin dann irgendwann auch zu einem Content-Austausch. Um das noch weiter zu unterstützen, nicht jeder ist immer bereit, einen ganzen Tag zu opfern, um an solch einem Fachforum teilzunehmen, haben wir dann vor 4 Jahren die Idee gehabt, lasst uns eine virtuelle Community entwickeln. Und diese Ausgangsfragestellung, die haben Sie mit Sicherheit auch an den Hochschulen ganz intensiv. Ich sitze zwar mit den Kollegen irgendwo im Fachbereichsrat zusammen, aber was der in der Lehre macht und was der für einen Lerncontent hat, weiß ich nicht. Gibt es gute Beispiele in meinem Fachbereich, in meiner Universität oder vielleicht in der Biologie an einem anderen Standort? Das sind Fragestellungen, die nur schwer zu lösen sind. Der ganze Bereich ist einfach sehr, sehr stark intransparent. Und Projektdatenbanken helfen da tatsächlich nicht weiter, weil in Projektdatenbanken, wie wir sie alle kennen, da steht drin, das war ein Förderprojekt mit dem Inhalt und das hat so und so viel Euro gegeben oder D-Mark und ist über 3 Jahre gelaufen. Aber was da wirklich inhaltlich passiert ist, erfahre ich nur selten und die Ansprechpartner aus den Projekten sind oftmals gar nicht mehr da. Und ganz recht sehen Sie auch, natürlich gibt es auch die Fragestellung, wer hat denn aufbereitete Lerninhalte? Content. Was wir also gemacht haben, wir haben gesagt, okay, lasst uns doch mal auf diesen Zug der virtuellen Community, Social Networks und so weiter aufspringen. Es gibt Bereiche, in denen das funktioniert, in denen Leute ihre Kompetenzen darstellen, Crossing als Beispiel genannt. Es gibt Mentorinnen-Netzwerke, wo sich im Grunde genommen Interessenten und Anbieter finden, rein auf Basis von Kompetenzen, von Ergebnissen und haben eine Plattform aufgebaut, in der natürlich der Lehrende im Mittelpunkt stehen muss und der dort ganz einfach dokumentiert, in welchem Fachbereich, an welcher Hochschule er ist, in welchem Wissensgebiet er lehrt, in welchen Lehrveranstaltungen, insbesondere Lehrveranstaltungsformen, er E-Learning-Methoden einsetzt, also zum Beispiel eine Vorlesung mit vielen Teilnehmern oder aber eben eher ein Seminar mit hoher Interaktion und auch den Punkt berücksichtigt, dass ich sage, er ist Autor von einem Content. Das letztendlich ganz einfach in Form eines Profils und Sie sehen dort die Reiter, eben unter den Lehrveranstaltungen kann ich eintragen, welche Lehrveranstaltungen ich unterstütze, welche Lerninhalte ich habe. Wir haben aber bewusst gesagt, bei den Lerninhalten wollen wir nicht den Content bereitstellen, weil all diese Fragen der Copyrights, der Speicherung und so weiter, den wollen wir uns erstmal gar nicht stellen. Ich muss erstmal voneinander wissen. Wenn jetzt hier ich beschreibe, ich habe einen tollen Lerninhalt, eine tolle Animation zu dem und dem Thema, ja, dann ist es doch ein leichtes, eine E-Mail zu schreiben oder zum Telefonhörer zu greifen und denjenigen Kollegen, der dort den Inhalt hat, mal anzurufen und zu fragen, kann ich das mal nutzen, kann ich das mal zur Verfügung haben. Das ist unser Ansatz da gewesen, erstmal wegzugehen von diesen Repositories, einfach zunächst mal Transparenz zu schaffen. Wir haben natürlich auch andere Schritte übernommen der gemeinsamen Content-Entwicklung. Und da ist natürlich Wiederverwendung explizites Ziel gewesen. Es gab, bis zum Jahre 2009 war es ein Projekt aus dem Neue Medien in der Bildung Zeiten letztendlich initial gestartet, beziehungsweise sogar schon davor, bis 2009 mit Unterstützung des Landesministeriums, in dem die drei Universitätsfachbereiche in Hessen, Marburg, Gießen, Frankfurt gemeinsam Content produziert haben. 600 Kurse mit 21.000 Ressourcen. Inzwischen würden es noch mal ein paar mehr sein. Und da war und ist Zielsetzung, gegenseitig Content zu nutzen. In der Praxis passiert das doch dann wiederum relativ selten, was so ein bisschen auch an der Projektstruktur liegt. Wir haben am Anfang darauf geachtet, eine möglichst breite Fächerabdeckung zu kriegen. Das heißt, ich habe einen Anatom, ich habe einen Biochemiker und. Zwischen denen ist natürlich Content-Sharing nur bedingt möglich. Wenn ich jetzt wirklich drei Lehrende, die eine gemeinsame, die gleiche Disziplin innerhalb der Medizin vertreten, dann wäre das unter Umständen einfacher gewesen. Wir haben das Ganze übertragen in die Sportwissenschaften mit den gleichen Werkzeugen, mit unseren Erfahrungen und auch hier die Zielsetzung, gemeinsame Content-Produktion zu machen. Und dort können wir feststellen, dass diese Idee der Wiederverwendung von Content besser klappt. Insbesondere wenn dort Videos zum Beispiel eben von Sportbewegungen produziert. Es werden einen Schwerpunkt dort auch auf dem Sportunterricht in der Schule, Didaktik. Es werden dort Aufnahmen aus Turnhallen, aus Schulen produziert und diese Dinge werden tatsächlich in unterschiedlichen Szenarien eingesetzt. Wir haben dort eine Wiederverwendung, wenn wir über alle Content-Module gehen, von 12%. Das heißt also 12% der Module, die irgendwo produziert werden, werden von anderen Lehrenden genutzt, was ich schon mal ganz erfolgreich finde. Was machen wir noch gemeinsam in Hessen hochschulübergreifend? Da gehe ich nochmal ein auf unsere Plattform Dozendo. Da ist auch wiederum ein enger Bezug zur Wiederverwendung, zum Content Sharing. Die ist bereits entstanden in diesem Projekt CARMED. Wir haben dort frühzeitig gesagt, wir wollen die Autoren ein Stück weit zwingen, ihre Ressourcen zur Wiederverwendung bereitzustellen. In Projektzusammenhängen zunächst, wie ich das geschildert habe, CARMED und HELPS. Und wir machen dort letztendlich ein webbasiertes Authoring und jedes Mal, wenn ein Lehrender eine Kursseite, einen Abschnitt anlegt und dort eine Animation, ein Film, ein Bild integriert, dann wird dieses Bild, weil wir webbasiert arbeiten, auf das Repository hochgeladen, muss mit minimalen Metadaten beschrieben werden und steht ab diesem Zeitpunkt allen anderen Lehrenden in dieser Projektgruppe zur Verfügung. Daraus kann unter Umständen auch diese 12% Wiederverwendung resultieren. Dieses System Dozendo verfolgt im Prinzip wirklich diesen Ansatz, kollaborative Erstellung von WBTs durch mehrere Lehrende. Es ist webbasiert, es ist relativ einfach, ich brauche wenig Medienkenntnisse dazu. Das Ganze genutzt, weniger unter dem Schwerpunkt Content Sharing, auf einer Lernplattform, die das HRZ in Gießen hostet, jetzt wiederum auch in den Medizin- und in den Sportwissenschaften. Und da ist es auch so, dass die 5 Universitäten in den Sportwissenschaften alle auf einer ILIAS-Instanz gemeinsam arbeiten und sich austauschen. Das heißt, der Studierende aus Gießen kann durchaus auch den Content des Lehrenden in Marburg sehen und umgekehrt. Das gilt genauso für die Medizin, wobei wir in der Medizin inzwischen in der Betriebsphase sind und sich das beschränkt auf Marburg und Gießen. Frankfurt ist da ausgestiegen. In der Medizin ist das tatsächlich in den Regelbetrieb ohne Fördermittel inzwischen überführt worden. Da gehe ich relativ schnell drüber hinweg, nur unter dem Aspekt gemeinsame Aktivitäten. Die Erfahrungen sind sehr positiv und wir hatten bereits in diesen Medizinprojekten erste Ansätze für elektronische Klausuren und das wird jetzt eben auch weitergeführt in einem gemeinsamen Projekt von Marburg und Gießen, wobei Marburg dort federführend ist, auf Basis wiederum von ILIAS. Und letztendlich die Erfahrungen und die Systeme, die dort entwickelt werden, weiterentwickelt werden, sollen dann auch wiederum allen hessischen Hochschulen zur Verfügung gestellt werden. Also unsere Idee ist im Grunde genommen, zunächst einmal die Leute zusammenzubringen, voneinander zu wissen über Präsenzveranstaltungen, über das virtuelle Netz, sie dann in Projekten innerhalb einer Disziplin zusammenzubringen zur Content-Entwicklung. Wir unterstützen das über unsere Systeme und gemeinsamen Plattformen und zu guter Letzt kann dabei neben einem Content-Sharing auch eine hochschulübergreifende Lehre tatsächlich erfolgen. Sie sehen hier Beispiele aus dem Lehramt, Vorlesung Medien und Gesellschaft, die gemeinsam von Kassel und Frankfurt veranstaltet wird. Das Gleiche gilt für die katholische Theologie und natürlich habe ich auch ein Beispiel aus der Humanmedizin. Dort ist es auch so, dass Studierende der Uni Gießen an Veranstaltungen der Uni Marburg teilnehmen, die mit CAMET unterstützt werden. Damit bin ich auch schon am Ende und ich glaube, Content Sharing funktioniert dann, wenn ich mich persönlich kenne, wenn ich die Voraussetzungen geschaffen habe, dass ich von meinem Partner weiß, mein Chef kennt seine Peers und ein zentraler Ansatz unserer Aktivitäten ist tatsächlich, diese Basis zu schaffen. Dazu brauche ich keine Repositories, die kann ich dann unterstützend als Maßnahme anbauen, sondern zunächst mal einfach die Menschen zusammenbringen, die Lehrenden zusammenbringen und dann kann sich weiteres daraus entwickeln. Dankeschön.